Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 3 Fokus.
Der Fokus auf DRS 3 mit dem Dominik Diller am Mikrofon und einem Mann vis-à-vis, der einen hektischen Sommer und einen noch turbulenten Herbst hinter sich hat. Der Markus Somm, Chefredakteur von der Basler Zeitung «Batz», Ex-Weltwochenjournalist, Blocher-Biograf vor rund einem Monat, war national in den Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Besitzverhältnis der Basler Zeitung und einem umstrittenen Beratungsmandat von Christoph Blocher. Markus Somm, bei der «Weltwoche» haben Sie Ihre Mitarbeiter alle einzeln mit Handschlag begrüßt am Morgen. Wie machen Sie das jetzt bei der «Basler Zeitung»?
Wir machen es auch ziemlich gleich, wobei ich kann nicht alle per Handschlag begrüßen, weil Sie wissen, die «Weltwoche» sind ja relativ wenig Leute gewesen, «Basler Zeitung» sind viel mehr. Aber es ist nach wie vor so, dass ich denen denken kann. Also es ist nicht so, dass wir uns ausweichen.
Wie würden Sie denn jetzt, heute, 20. Dezember, das Verhältnis zwischen Ihnen, dem Chefredakteur von der «Batz» und seinem Team beschreiben?
Das ist immer recht schwierig, oder? Ich selber, ich kann es so sagen, ich empfinde es als sehr normalisiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass da noch wahnsinnig viele Spannungen rum sind, was natürlich vor 4 Wochen teilweise schon der Fall war. Aber wie das die Leute selber empfinden, das kann ich nicht beurteilen. Weil erstens ist ja immer ein bisschen so, wenn man in dieser Position ist, die Leute sind auch nicht ganz, das verstehe ich auch, die sagen einem nicht immer genau, was sie denken und was sie fühlen, das ist richtig. Und zweitens ist es auch so, dass ich muss wissen, das sind relativ viele Leute und da gibt es unglaublich unterschiedliche Meinungen.
Kurze Chronologie von der Ereignis für all die Leute, die vielleicht nicht mehr alles präsent haben, was passiert ist. Im August sind Sie neuer Chefredakteur von der «Basler Zeitung» geworden. Im November hat die NZZ am Sonntag aufgedeckt, dass der Christoph Blocher, respektive Firma von ihm, das Verlagshaus oder Teil vom Verlagshaus von der «Batz» saniert. Man hat Ihnen nicht zum ersten Mal vorgeworfen, Fängstörer zu sein von Christoph Blocher. Daraufhin hat die Redaktion von der «Batz» ihren Abgang in einem Brief verlangt. Abo-Kündigungen hat es gegeben, öffentliche Petitionen, sogar Demonstrationen zu Basel. Die Investoren haben sich zurückgezogen. Der Moritz Sutter hat «Batz» gekauft. Am Blocher sein Beratungsmandat könnte sein hingegen. Markus Somm, Sie haben den Posten behalten. Wie lange behalten Sie es noch?
Ich habe das Gefühl, ziemlich lang, wobei das hängt am Moritz Sutter. Das ist, kann ich so nicht beurteilen. Aber so wie der Moritz Sutter mit mir geredet hat und wie wir uns zur Zeit verstehen und ich habe das Gefühl, das wird in den nächsten paar Jahren noch so sein, habe ich das Gefühl, das ist noch ein relativ längeres Projekt.
Sie wirkt auf mich so entspannt, aber macht denn die Arbeit auch wirklich Spass?
Ja gut, es ist Weihnachtszeit, da sind alle entspannt. Nein, also erstens, die Arbeit hat mir immer Spass gemacht. Mir hat sie auch Spass gemacht, wo wir enorme Spannungen hatten, weil Sie müssen wissen, ich meine, ich bin schon länger im Journalismus, ich bin schon länger ein Journalist, der sich exponiert, ich bin mir das gewöhnt, dass es Widerspruch gibt, ich bin mir auch gewöhnt, dass gewisse Leute mich furchtbar finden. Es gibt aber dann auch immer Leute, die mich genauso gut finden. Ich habe das in dem Sinn nicht so extrem schlimm gefunden, dass ich jetzt da irgendwie den Glauben an die Menschheit verloren hätte, sondern im Gegenteil. Es war eine schwierige Situation gewesen, klar, aber an der kann man auch wachsen und ich glaube, es ist für uns beide, ich sage jetzt mal die Redaktion und für mich selber ist es eine wichtige Erfahrung gewesen. Also wir haben uns extrem müssen zusammenraufen und das wissen Sie selber aus dem Privaten. Wenn man viel streitet, dann hat man auch nachher ein relativ gutes Wissen gegenseitig und das kann auch ein Vorteil sein.
Aber wirklich ich frage nicht. Mich natürlich schon, wie ist es möglich, ein Team zu führen, das noch vor kurzem ihre eigene Absetzung verlangt hat?
Ja gut, erstens muss man sehen, Sie haben ja nur gesagt, die Zusammenarbeit überprüfen. Das ist ja schon relativ weich formuliert gewesen und ich habe es von Anfang an so empfunden und ich habe ja viele Gespräche dann auch mit den Leuten einzeln. Es ist ein bisschen ein gruppendynamischer Prozess gewesen. Die Redaktion hat vor allem, dass wir einen Daten nicht mehr wollen von der Robinvest. Gleichzeitig haben sie ein Gespräch wollen mit dem Tetamanti. Das habe ich auch legitime Anliegen gefunden in dem Sinn oder verständliche Anliegen. Aber dass sie mich völlig haben wollen weghaben, das ist immer ambivalent gewesen. Da habe ich immer so das Gefühl gehabt, sie sind selber ein bisschen hin und her gerissen zwischen dem, was ich gemacht habe in den letzten paar Monaten, wo teilweise die Leute gut gefunden haben, teilweise auch schlechter. Und zweitens muss ich sagen, das Menschliche habe ich immer so gefunden und ich glaube nicht, dass ich total täuscht. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass die Leute extrem feindselig wären, mir gegenüber. Also ich habe das nicht so persönlich genommen.
Sie haben sich auch auf einiges vorbereitet, wo Sie den Post angenommen haben. Sie haben als Worst-Case-Szenario sogar eine Gruppe von Journalisten angefragt, die für Sie geschafft hätten, wenn Ihre Redaktion in Streik getreten wäre. Also wenn es so wirklich Aufstand gegeben hätte in der Redaktion. Und zwar so, dass trotzdem eine Zeitung erschienen wäre. Wie haben Sie jetzt da das, also die Geschichte mit den Streikbrechern, wie haben Sie das Ihrer Redaktion dann im Nachhinein erklärt, dass da Leute parat gestanden sind, die im Fall von einem Streik gekommen wären und die Batz gemacht haben?
Gut, erstens muss ich sagen, Streik, Aufstand. Ich habe nicht gewusst, was passiert. Ich habe die Redaktion überhaupt nicht kennt und das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich komme aus der Zürcher Medienszene. Die Zürcher Medienszene ist eine Welt für sich. Gehe hier in eine Stadt, die ich überhaupt nicht kenne. Ich habe die Redaktion auch nicht kennt. Ich musste einfach damit rechnen, dass die Leute finden, das ist furchtbar und dass sie einfach stundenlang zum Beispiel irgendwelche Redaktionsversammlungen machen wollen oder dass sie mit mir länger reden wollen, dass man im Prinzip die Zeitung einfach nicht herstellen kann. Und von dem musste ich mich einfach vorsehen. Das war ein absoluter Worst Case gewesen. Und solche Worst Case Szenarien tut man ja eigentlich meistens nur deshalb vorbereiten, weil man weiss, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gross, aber man fühlt sich nachher sicherer. Und ich habe, es war ein bisschen Ausdruck gewesen, auch von dem Gefühl, dass ich gewusst habe, ich habe keine Ahnung, was auf mich wartet. Vielleicht gibt es Widerstand, vielleicht gibt es Leute, die das ganz furchtbar finden. Es ist dann nachher völlig anders gewesen. Und ich habe das der Redaktion auch so gesagt. Ich habe gesagt, schaut, ich habe mit einer Redaktion gerechnet, die ich nicht gekannt habe. Ich möchte das nicht persönlich nehmen, das war nicht gegen euch gerichtet gewesen. Aber ich habe gleichzeitig auch gewusst, ich habe den Auftrag auch gegenüber den Kunden, das sind dann vor allem die Leser, dass eine Zeitung rauskommt. Und das wäre für mich, ich meine, das wissen Sie selber, wenn der Chefredakteur kommt und es kommt keine Zeitung mehr raus, das wäre Worst Case gewesen.
Sie haben jetzt vorher gerade gesagt, ich komme da in eine Stadt, die ich überhaupt nicht kenne. Kennen Sie es denn jetzt ein bisschen besser? Also wissen Sie nach dieser turbulenten Zeit ein bisschen besser, wie Basel tickt?
Ja, also erstens ist natürlich genau das der Punkt, wenn man so einen Konflikt hat oder wenn man so etwas erlebt, wie ich das erlebt habe, lernt man die Leute schon relativ gut kennen. Und was ich ganz wichtig finde und muss betonen, und das war auch ein Grund, warum das Ganze nicht so schwer war zum Ertragen für mich. Die Leute, die jetzt das ganz schlimm gefunden haben, was passiert ist bei der Batz, das ist das eine. Das sind relativ am Anfang, das war eine laute Minderheit gewesen.
Minderheit? Wieso?
Ich habe das Gefühl. Also, meine, die ganz überwiegende Mehrheit von unseren Abonnenten haben nicht gekündigt. Das ist eine ganz kleine Zahl, die gekündigt hat. Für uns schmerzhaft. Wir werden alles machen, damit wir die wieder zurückgewinnen. Aber es ist nicht so, dass die 90.000 gekündigt haben, sondern sie haben etwa 1.000-1.500 gekündigt. So. Das ist schon mal rein von den Zahlenverhältnis. 18.000 Leute unterschreiben so einen Aufruf. Aber nur 1.000 gekündigt. Da kann man sich fragen, was ist denn mit diesen 17.000? Sind die alle so zufrieden
vielleicht
mit der Batz?
Gar kein Abo
oder haben sie die Batz eigentlich schon seit Jahren gar nicht mehr gelesen gehabt, schon unter meinen Vorgängern vielleicht, und haben sich um etwas gesorgt, was sie gar nicht mehr so gut gekannt haben? Also, noch einmal zurück zu der Stadt. Es wäre vermessen, zu sagen, ich kenne die Stadt jetzt, ich bin 3 Monate da. Aber ich habe jetzt relativ eine intensive Zeit erlebt mit dieser Stadt. Und eben, was ich nachher betonen wollte, einerseits hat es die Leute gegeben, die sich aufgeregt haben, aber gleichzeitig, da muss man einfach sehen, haben sich nachher enorm viele Leute, und zwar Basler, gemolden bei mir und gesagt, bleiben Sie da, Sie machen einen irrsinnigen Job, wir brauchen Sie, wenn ich
in die Stadt
gegangen bin.
Aber das ist eine Minderheit.
Nein, das ist keine Minderheit, das ist überwiegende Mehrheit. Okay. Nein, das weiss ich ja nicht. Ich sage nur, es ist immer so in einer polarisierten Situation und das sieht man teilweise dann nicht, wenn man die Medien liest, weil die nur eine Seite abbildet. In so einer polarisierten Situation haben sie immer genau gleich viele Gegner wie Anhänger. Und das ist wirklich so. Pro Tag habe ich 3 Mails bekommen, die gefunden haben, der Markus Somm ist der letzte Mensch. Und es sind 3 oder meistens 4 oder 5 Mails gekommen, die gesagt haben, es ist sehr gut, was sie machen, machen sie weiter.
Und es gibt ja auch noch Leute, die sagen, für sie ist es das Ganze schlussendlich trotzdem noch positiv. Also man kann es von dieser Seite anschauen. Sie und ihre Zeitung haben beste Werbung gehabt, mindestens nationale Aufmerksamkeit gehabt. Dann haben die Leute über die Zeitung geredet, die sie wahrscheinlich noch nie in der Hand gehabt haben.
Ja, und es gibt sehr viele Leute, die dann plötzlich mal ein paar Zahlen angeschaut haben.
Jetzt nimmt es mich aber wunder, haben sie schon eine nächste Bombe, die irgendwann platzt? Streichen sie die Fasnachtsbeilage der Basler Zeitung?
Nein, das habe ich nicht vor, aber das könnte man natürlich auch noch machen, um Aufmerksamkeit erregen. Nein, das ist ja nicht das Ziel gewesen, dass man jetzt da einfach irgendwie wie Kindsköpfe irgendwie um jeden Preis Aufmerksamkeit suchen. Und wenn ich jetzt eine Bombe hätte, würde ich sie sicher jetzt nicht ankünden. Nein, ich glaube nicht. Aber was natürlich schon ist, wir müssen jetzt das ausnutzen. Wir müssen ausnutzen, dass sehr viele Leute die Basler Zeitung mal angeschaut haben und sich interessiert haben für uns, ob negativ oder positiv. Die Basler Zeitung ist jetzt zu einem extremen Thema geworden. Und was ich wirklich finde, und das ist positiv, die Zeitung hat enorm Gefühle ausgelöst. Und zwar positiv wie negativ. Und das ist immer ein gutes Zeichen.
Und man könnte den Eindruck haben, dass sie es gesucht haben, weil immerhin, das wirkt schon sehr unsensibel, wie da vorgegangen ist, dass man, gerade wo sie gekommen sind, plötzlich nachher den Christoph Blocher als Berater an die Seite von der Basler Zeitung genommen hat. Wieso ist man da nicht ein bisschen sensibler vorgegangen, wenn man ja nicht wollte, dass es Tumult gibt?
Gut, da müssen Sie natürlich erstens, da müssen Sie Tito Tetamanti und Martin Wagner fragen, die haben ja das entschieden gehabt. Das kann ich auch nicht kommentieren, da bin ich als Angestellter nicht gefragt, das zu beurteilen. Ich habe im Nachhinein eingesehen, warum man das Mandat erteilt hat. Ich habe gefunden, das hat auch Sinn gemacht. ob man jetzt da unsensibel war oder sensibel.
Aber haben Sie nie Zweifel gehabt, dass der Christoph Blocher für Sie und die Basler Zeitung können zum Problem werden?
Nein. Weil schauen Sie, das ist, seit ich bei der Welttocher war, bin ich Christoph Blocher immer ein Thema gewesen. Das gehört im Prinzip ein bisschen zu der Grundausstattung von einem Welttocher-Redaktor, dass er sich regelmässig
muss.
Ich habe ja das freiwillig gemacht. Also, wenn ich das nicht gesucht hätte, dann hätte ich ja das nicht gemacht. Nein, schauen Sie, ich kann Ihnen versichern, die Sachen, die ich schreibe und die ich meine, das meine ich selber. Und das ist ein Phänomen. Ich finde, es gibt viele Journalisten, die sich nicht vorstellen können, dass man aus freien Stücken bürgerliche Sachen schreibt. Es ist einfach so, ich bin ein Bürgerlicher aus Überzeugung. Ich habe einen langen Weg gemacht, über das werden wir sicher noch reden. Aber ich bin politisch absolut überzeugt von dem, was ich schreibe. Und das hat nichts mit dem Christoph Blocher zu tun. Der Christoph Blocher muss mir nicht sagen, was ich schreibe. Aber es gehört zu der, das ist auch ein bisschen ein Trick von den Leuten, die einen politisch bekämpfen. Dass sie einem immer sagen, du schreibst das jetzt nur, weil das irgendein anderer dir eingegeben hat und einem im Prinzip ausweichen. Sie müssen dann ja im Prinzip die Argumente nie richtig besprechen. Und es geht ja um die Argumente, die die Leute stört.
Sie haben nie Zweifel gehabt, haben Sie vorhin gesagt, dass der Christoph Blocher könnte zum Problem werden für die Basler Zeitung, respektive für Sie. Aber was befähigt denn der Christoph Blocher eigentlich, einen Zeitungsverlag oder eine Zeitung zu sanieren? Hat er da bestimmte Leistungsausweis?
Ja, ich muss betonen, es ist nicht um die Zeitung gegangen, sondern es ist um einen Verlag gegangen, es ist um eine Druckerei gegangen. Das ist also Industrie. Der Christoph Blocher, das ist, glaube ich, etwas, wo die meisten Leute sich eigentlich einig sind. Das ist ein sehr erfolgreichen Unternehmer.
Ja, aber war, muss es immer der Christoph Blocher sein?
Ja, da müssen Sie den Tetamanti fragen. Der Tetamanti hat eine sehr enge Beziehung zum Christoph Blocher seit langen, langen Jahren. Wenn Sie sehr viel Geld für die verlieren in Ihrem Unternehmen und Sie brauchen Rat, gehen Sie vielleicht auch zu jemandem, den Sie schon lange kennen und wo Sie das Gefühl haben, der kann etwas. Das ist doch, ich meine, wir alle wissen die Geschichten von Beratungsfirmen, die eben nichts bringen und sehr viel kosten. Dass jetzt mein damaliger Eigentümer Dieter Tetamanti zu dem Schluss gekommen ist, wie gesagt, das würde ich nicht kommentieren, aber im Nachhinein muss ich sagen, ich kann das nachvollziehen.
Aber ich behaupte, der Christoph Blocher, wenn er so ein guter Berater wäre, dann hat er den Besitzer von der BOTS selber davon abgeraten, dass er das Mandat übernimmt.
Ja gut, dann müssen Sie Christoph Blocher fragen, über wem das geraten hat. Das wissen Sie ja nicht. Ja, es ist eben nicht so, dass die Leute, dass ich alles weiss, was der Christoph Blocher sagt. Oder denkt, oder fühlt, oder träumt. So ist es ja nicht.
Aber Sie haben vor der Batzer Redaktion Seelenruhe gesagt, Sie müssen sich von Christoph Blocher nicht distanzieren, weil Ihre Meinung sowieso deckungsgleich sei. Mit der von Christoph Blocher, das ist jetzt auch nicht gerade die Haltung vom ausgewogenen und neutral berichtenden Journalisten.
Ja gut, das ist jetzt eine Zuspitzung von einem Journalist, der nicht dabei war und nicht weiss, was ich genau gesagt habe. Nein, ich habe dort gesagt, in vielen Sachen tue ich mit dem Christoph Blocher übereinstimmen. Und aus dem Grund habe ich es auch gar nicht nötig, mich zu distanzieren, weil man sieht ja, was ich schreibe und jeder kann selber nachprüfen, ist das jetzt eine Meinung, die zufälligerweise der Christoph Blocher auch könnte haben, was ich nicht mitmache. Und das muss ich einmal betonen. Ich mache das Spiel nicht mit, dass ich mich von der eigenen Meinung distanziere, nur weil zufälligerweise der Christoph Blocher die Meinung hat. Das mache ich auch nicht, wenn ich gleiche Meinung habe wie der Peter Bodermann. Und das habe ich ab und zu auch. Also von dem her ist das eine Scheindiskussion, wo es nur darum geht, dass man sich nicht mit diesen Meinungen auseinandersetzt, die ich äußere. Man soll sich mal mit diesen Meinungen auseinandersetzen. Über das rede ich sehr gern, woher ich die Meinungen habe. Ob vom Christoph Blocher oder vom Hayek oder vom Bodemann oder ich weiss nicht wer, ist an sich nicht so relevant.
Aber wenn er dann persönlich vorbeikommt und eine Blattkritik macht, der Christoph Blocher, wie ist es denn? Also das ist bei der Weltwoche ab und zu passiert, dass der Christoph Blocher quasi das Blatt gefeedbackt hat, das letzte und so.
Ab und zu. Das ist einmal. Ich war 7 Jahre bei der Weltwoche, das ist einmal passiert.
Aber ganz
das
ohne ist Einfluss passiert, ist in dem Fall nicht auf
das die Das ist
Zeit.
Passiert nach 6 Jahren. Das ist passiert, als er immerhin, ich weiß nicht mehr genau, wenn es ist, immerhin Bundesrat war. Wenn ein Bundesrat zu einer Blattkritik kommt, ist das etwas Schönes. Der Ruth Dreifuss war beim Tagesanzeiger, habe ich auch erlebt, habe ich auch sehr interessant gefunden. Das ist doch Mumpitz. Ich meine, es zeigt doch einfach, dass eine Zeitung wichtig ist und ein Gewicht hat, wenn wichtige Leute kommen und Blattkritik machen. Wir haben bei der Weltwoche ganz viele andere Leute gehabt, die Blattkritik gemacht haben, linke, rechte. Das ist eine gute Frage, haben wir uns jetzt gerade auch überlegt. Aber es ist einfach so, gefällt mir jetzt auch nicht mehr gerade. Aber wir haben ganz viele andere Leute gehabt, die auch Blattkritik gemacht haben. Ich mache das übrigens auch bei der Basler Zeitung so. Wir haben jetzt letztens den Michael Steiner gehabt als Blattkritiker. Wir haben vor
den Filmemacher
Ja, den Filmemacher. Vor 2 Wochen haben wir den Jean-Martin Büttner vom Tagesanzeiger gehabt. Also unser Spektrum ist sehr weit, ist es auch bei der Weltwoche immer gewesen. Und das muss man doch auch. Ich meine, Blattkritik ist doch etwas sehr Sinnvolles. Und dann ist es doch einer von den einflussreichsten Politiker der letzten 30 Jahre zu fragen wegen Blattkritik. Ich glaube, es gibt keine einzige Zeitung in der Schweiz, die das nicht machen würde.
Gut, kommen wir ein bisschen weg von Christoph Blocher. Im Moment gehört ja die Basler Zeitung an Moritz Sutter. Jetzt gibt es die einen, die sagen, ja, wem gehört es jetzt wirklich? Das ist auch nicht ganz klar. Es gibt Leute, die sagen, Transparenz, das ist wichtig. Andere sagen, mir ist es eigentlich gleich, wem die Zeitung gehört. Hauptsache, sie ist gut. Wie sehen Sie es, Markus Somm, als Chefredakteur? Ist es wichtig, dass die Leute wissen, wem die Zeitung gehört?
Ja, ich meine, bei der Basler Zeitung weiss man es sehr genau. Das ist der
Moritz Sutter. Oder wie die Besitzverhältnisse sind.
Ja, der Moritz Sutter ist Eigentümer. Der Moritz Sutter sagt das öffentlich. Ich habe keinen Zweifel daran zu äußern. Ich bin Angestellter von Moritz Sutter. Wenn mir das nicht passen würde, dass der Moritz Sutter Eigentümer ist, dann könnte ich ja einfach künden. Zweitens würde ich mal betonen, wissen wir es denn bei den anderen Medienunternehmen genauer? Ich würde sagen, der Moritz Sutter ist für jeden sichtbar. Alle wissen, wer der Moritz Sutter ist. Alle wissen seine Geschichte. Ich meine, wissen Sie, wer bei der Neuen Zürich Zeitung alles Besitzer ist? Das sind unglaublich viele Aktionäre. Sie haben keine Ahnung, was für Familien dahinter stehen. Sie wissen auch nicht, was für Unternehmensinteressen bei der Zürich Zeitung drin sind. Das ist alles genauso oder viel unklarer. Es ist auch bei der Familie Konings. Das ist mittlerweile so eine weit verzweigte Familie. Da haben Sie auch keine Ahnung, wo die Leute politisch stehen, was die für Interessen haben, was für Verbindungen das die haben. Ich meine, irgendjemand hört es mal auf. Ich finde, es ist relativ klar, bei den meisten Medienunternehmen, wie Besitzer sind, wer jemand, mehr oder weniger. Und wenn es einem nicht passt, dann kann man ja die Zeitung, die muss man ja nicht kaufen. Es ist ja anders als bei der SRG. Das ist ja das grosse Problem von der SRG. Dass man bei der SRG überhaupt nicht, da weiss man ganz genau, dass wir alle das müssen zahlen. Aber wer denn wirklich der Generaldirektor bestimmt, das ist bei der SRG ja unklar.
Was haben Sie denn jetzt vor mit der Basler Zeitung?
Ja, also, was ganz wichtig ist, die Basler Zeitung muss einfach noch viel besser werden. Wir sind jetzt schon gut, aber wir müssen noch besser werden. Und das macht mir auch Freude, weil ich glaube, es ist eine riesige Chance, die wir haben mit dieser Zeitung, weil wir sind die einzige, noch grössere, unabhängige Zeitung, und ich meine, unabhängig in dem Sinn von der Zürcher Verlag. Wir haben eine unglaubliche Pressekonzentration in der Schweiz. Praktisch keine grosse Stadt außerhalb von Zürich hat noch eine eigene Zeitung. Wir in Basel sind die Einzigen, die das haben. Aus dem kann man etwas machen. Das habe ich vor allem vor mit der Basler Zeitung.
Also spannend, überregionale Aufmerksamkeit erregen, das haben Sie jetzt auch erreicht. Und die politischen Kreise, die Ihnen näher stehen, die haben jetzt neben Roger Köppel noch einen zweiten Journalist, der mit Arena oder in so Sendungen, wie man jetzt hier gerade machen, können einladen. Also doch eine ferngesteuerte, konspirative Verschwörung von rechtskonservativen Kreisen, die Markus Somm da bei einer Zeitung eingesetzt hat.
Gut, Sie haben es so schön und zugespitzt gesagt, da glauben Sie ja selber nicht. Weil erstens mal, so viel ich weiss, ist die Arena und gerade der Zeitungsclub sind immer noch SRG-Gefäße. Also wenn die SRG mitmachen an dieser rechtskonservativen Verschwörung, ist sie herzlich eingeladen. Nein, das ist doch einfach Mundpitz. Ja, wir sind relativ gute Journalisten. Wir sind anscheinend Journalisten, die andere Leute noch gerne lesen. Ich meine zum Beispiel den Roger Köppel oder ich oder den Urs Paul Engeler oder den Alex Bauer, also die Leute, die bei der Weltwoche waren oder jetzt vielleicht bei der Basel Zeitung sind. Wir haben offensichtlich Meinungen, die andere Journalisten nicht so teilen und deshalb haben wir auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Da können wir gar nicht viel dafür. Es ist vielleicht sogar teilweise für uns fast einfacher, Aufmerksamkeit zu erregen, weil wir einfach den Mainstream nicht so stark erlegen wie sehr viele andere Journalisten. Aber da gerade von einer Verführung reden, das geht genau das Gleiche rein. Wir haben einfach andere Meinungen. Wir müssen uns wegen dem nicht zusammenschliessen zu einer Verschwörung.
Aber haben Sie denn eine Erklärung, wieso immer gerade so eine Hektik aufkommt, wenn rechtsbürgerliche Kreise die Zeitung übernehmen?
Ja, sicher. Also, ich meine, es ist ja klar, warum. Was läuft in den letzten 30 Jahren ab in der Schweiz? Ich meine, der Blocher steht ja nur für etwas. Man muss ihn auch nicht so überschätzen. Er steht, da können Sie auch in meiner Biografie nachlesen. Es gibt eine konservative Wende in diesem Land in den letzten 20, 30 Jahren. Das hat sich an der Europafrage entzündet. Da sind wir nicht allein. Andere Länder haben vor uns das erlebt, andere Länder erleben das jetzt. Das, was ich als konservative Revolution bezeichnet habe, ist ja im Prinzip einfach der Fakt, dass, sagen wir jetzt, nachdem die Linken relativ eine lange Zeit den Ton haben können angeben, jeder Diskussion, hat es jetzt so eine leicht bürgerliche Gegenreaktion gegeben. Und das ist das Thema heute und das ist für die Medien ein riesen Thema, weil zurzeit noch sehr viele Medien eher auf der anderen Seite stehen und wir sind ein bisschen die Herausforderer und deshalb interessant.
Ja, und natürlich ist es so, dass die SVP ja eine offensive und moderne Medienstrategie mit Internet, Fernsehen, mit Plakatkampagnen und so weiter vertritt, aber es fehlt eine Tageszeitung, die ihr das Gedanken gut verbreitet.
Aber da überschätzen Sie die SVP masslos. Also erstens die moderne Internetstrategie von der SVP, ja, das ist eine Homepage oder ich weiss auch nicht, also das ist ja nicht, das
nein,
ist
nein,
nicht
so. Nein, nein, Teleblocher würde ja irgendwie ja, gut, im Schaffhauserisch übertreiben.
Ja, aber Teleblocher, das ist auch relativ primitiv, das ist nur gut, weil der Blocher einfach die interessante Figur ist. Aber da könnten Sie auch in einem Wirtshaus machen, das ist nicht alles so modern, sondern Sie müssen das auch nicht sich so vorstellen, dass das so systematisch geplant wird, überhaupt nicht. Sondern das ist viel banaler. Es ist ja so, dass die SVP und vielleicht auch andere Leute, die zu dieser Bewegung gehören, Sachen ausdrucken, die zurzeit relativ viele Leute auch so sehen, aber in den Medien nicht so stark zum Ausdruck kommen. Und deswegen ist das immer gerade sofort das Thema.
Und sorgt für viel Hektik, nicht nur in Basel, sondern eben auch national. Was wir noch gar nicht besprochen haben, Markus Somm, Sie sind auch national bekannt worden. Wie ist es denn eigentlich jetzt so für Sie als Neoprominente?
Ja gut. Ich meine, das ist jetzt vielleicht auch einfach ein Strohfeuer, oder? Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt das wahnsinnig gesucht hätte. Was ich gesucht habe, das gebe ich ja zu. Aber das mache ich ja schon länger. Ich schreibe ja Artikel und ich will ja die Öffentlichkeit erreichen. Und wenn ich die Öffentlichkeit noch besser erreiche oder mehr Leute erreiche, dann passt mir das, ist klar. Weil ich das Gefühl habe, ich will den Leuten irgendetwas aufzeigen. Das ist der Grund, warum ich Journalist geworden bin. Aber zurzeit kann ich jetzt mir nicht so viel Gedanken machen da zu dieser Neoprominenz oder nicht, je nachdem, ob das überhaupt stimmt. Es ist auf jeden Fall nicht etwas sehr Wichtiges.
Wie Ihre Familie, wie Ihre Frau und Ihre 5 Kinder das alles erlebt haben, über das möchte ich als nächstes mit Ihnen reden, nach dem ersten Musikwunsch. Für mich war es ziemlich überraschend, was Sie sich gewünscht haben. Mindestens der Wolf Biermann, der erste Titel, linke Liedermacher. Aber ich glaube, der Titel, den Sie sich gewünscht haben, der hat auch etwas zu tun mit dieser turbulenten Situation. Von der letzten Woche?
Nein, den habe ich nicht wegen der letzten Woche gewählt, aber das können wir nachher besprechen.
Ermutigung. Das ist der Wolf Biermann im Fokus hier auf der RS3. Mein Gast heisst Markus Somm.
Lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich. Und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern. Sitzt du erst hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, auch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenzeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen. Wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid. Dann wissen sie Bescheid.
Wolf Biermann, Ermutigung auf Wunsch von Markus Somm hier im Fokus auf der RS3. Wieso haben Sie sich diesen Titel gewünscht?
Ja, das natürlich extra gewünscht, weil es ist ein Lied, das ich sehr viel gehört habe während dem Studium, wo ich mich eindeutig als Linke gesehen habe. Ich war auch ein Linke. Und ich finde es aber ein sehr gutes Lied, weil ich nach wie vor finde, jedes Wort, das Wolf Biermann da sagt, kann ich unterstreichen. Wolf Biermann ist abgesehen davon auch über den ich als eigentlich libertär würde bezeichnen, als liberal im Ursinn. Und er hat ja auch jetzt eigentlich sehr viele andere Meinungen gehabt, als er früher noch gehabt hat. Er hat ja mal einmal gesagt, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Also von dem her, und das ist durchaus auch etwas, wo mehr entspricht.
Ermutigung, also Mut braucht es natürlich bei Ihnen ab und zu als konservativer Chefredakteur von der BAZ im weltoffenen Basel. Markus Somm, fünffacher Vater, Historiker, Harvard-Absolvent, Vollblutjournalist natürlich. Seit August sorgen Sie in Basel oder in und um Basel für einige Hektik. Was ist denn eigentlich guter Journalismus?
Guter Journalismus ist eigentlich, ich würde sagen, der Wille, dass man gute Geschichten erzählt, Geschichten, die die Leute hören wollen, die die Leute mit glühenden Ohren lesen oder zuschauen oder zulassen. Und das heisst, was ist eine gute Geschichte? Eine gute Geschichte ist eben, etwas zu erzählen, was die Leute interessiert oder etwas, was die Leute beschäftigt. Deshalb finde ich beim Journalismus extrem wichtig, dass man eine gute Nase, ein gutes Gespür hat für die Themen, die intensiv sind zur Zeit. Wo vielleicht Konflikte rum sind, wo die Leute sich Sorgen machen, wo die Leute sich aufregen. Und das finde ich beim Journalismus ganz etwas Wichtiges.
Und auch eine Sensibilität für die Region, wo der Journalismus geschrieben wird oder betrieben wird und für das, was er für die Region, wo er gemacht wird, muss dann ein Journalist von einer Lokalzeitung wie ihrer auch lokal verankert sein.
Absolut. Also das ist ja sicher auch etwas, was ich mir vorher überlegt habe, bevor ich den Job angenommen habe. Ja, kannst du das überhaupt? Du kennst Basel ja gar nicht. Du hast ja die Mentalität, kennst du nicht und so weiter. Aber es hat mich natürlich auch gereizt. Ich denke dann, das ist interessant, das neu kennenzulernen. Und das finde ich, das ist eine Herausforderung und das ist aber auch eine Aufgabe für mich. Ich muss das besser spüren. Ich muss spüren, wie das Basel funktioniert.
Und das heisst natürlich, Sie müssen da nicht ziehen, oder?
Ja, da müssen wir jetzt mal schauen. Da ist noch nicht allein beteiligt an dem Entscheid. Ich habe eine Frau, die ist auch berufstätig. Ich habe eine grosse Familie kann man nicht innerhalb von 2 Stunden oder 2 Tagen oder 3 Monaten verpflanzen. Das muss man sich ein bisschen gut überlegen. Wir haben alle Kinder in der Schule. Also das ist etwas, was wir anschauen. Aber das ist jetzt nicht etwas, wo man gerade irgendwie schon jetzt könnte sagen, ja, jetzt auf den 1. Februar ziehen wir um.
Also im Moment pendelt sie noch zwischen dem Kanton Zürich und der Stadt Basel
genau. Hin
und her. Wie geht denn Ihre Frau mit dieser Belastung um? Sie haben eben gesagt, Sie haben 5 Kinder, die sind zwar alle in der Schule. Wer hilft denn bei der Hausaufgabe? Wer liest Geschichten vor, wenn Sie in Basel bleiben und im Hotel sind?
Gut, es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit im Hotel bin, sondern ich gehe am Abend auch häufig wieder heim. Aber es ist ja so, dass ich in letzter Zeit meine Frau vor allem einen grossen Teil übernehmen musste. Und das ist aber jetzt auch eine extreme Ausnahmesituation gewesen, die 3 Monate. Das kann nicht so normal weitergehen, das geht nicht.
Ihre Frau arbeitet ebenfalls, ist auch Journalistin. Wird denn besonders viel debattiert bei der Familie Somm am Familientisch?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also, das ist wahrscheinlich wie bei allen normalen heutigen Familien, dass man viel über Politik oder Beruf und so weiter redet. Aber ich glaube, das zeichnet uns jetzt nicht aus. Das tut uns nicht gross unterscheiden.
Man hört von Ihnen aber auch, dass Sie Ihre Familie mit einem ziemlich, wie soll ich sagen, mit einem generalstabsmässigen Stil führen. Würden Sie sich selber als strengen Vater bezeichnen?
Nein, aber das finde ich führt auch ein bisschen zu weit. Da würde ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, weil das ist ja irgendwie auch noch wichtig bei so einem Job, dass man eigentlich Familien und den Job trennt und dass ich da nicht gross über meine Erziehungsgrundsätze Auskunft gebe. Das kann man dann in 30 Jahren meine Kinder fragen, ob das gut war oder schlecht war. Und ich bin auch überrascht, was sie jetzt da gesagt haben.
Was sie da fragen?
Ja, nein, das ist ja lustig, ja.
Also gut, dann reden wir nicht über, wie würden Sie sich denn nicht als Familienoberhaupt, sondern als Chef charakterisieren?
Das finde ich jetzt auch so eine Frage, die ich finde, da müssen Sie gescheiter Leute fragen, die mit mir zusammenarbeiten. Das ist ja irgendwie,
also gut, habe ich gemacht, habe ich gemacht. Ich habe mich bei Journalistenkollegen, bei ehemaligen Kollegen von Ihnen herumgelassen, auch bei aktuellen. Und die sagen eigentlich alle unisono über Sie, dass es kaum jemanden gibt, der schneller, der analytischer, der stilistisch brillanter schreibt als Sie, aber auch, dass es kaum jemanden gibt, der so ein Chaos hinterlässt, manchmal, so im journalistischen Alltag.
Ja gut, das ist interessant, das empfinde ich teilweise nicht so, aber das ist auch subjektiv, das kommt immer ein bisschen darauf an, wer man fragt und wie man es sieht. Mich dünkt auch da ist die Frage im Prinzip, kommt die Zeitung raus, ist die Zeitung gut oder nicht, und da geht es ja. Ich meine, wir machen das Produkt und das Produkt soll beurteilt werden vom Leser. Und ob ich jetzt das gut oder schlecht mache, am Schluss sieht man das am Produkt.
Was machen Sie denn, wenn Sie nicht eine Zeitung machen und auch nicht einen Familienmanager?
Ja, also ich habe immer noch nach wie vor sehr viele Freunde. Das ist mir sehr wichtig. Ich lese sehr viel. Ich bin ein leidenschaftlicher Leser. Ich mache relativ noch viel Sport. Ja, also auch in dem Sinn nicht spektakulär, dass man da allzu sich stark würde unterscheiden. Aber es ist klar, wir haben ein relativ intensives Leben. Also das ist klar bei so einer grossen Familie und bei dieser beruflichen Belastung.
Der Tagesanzeiger hat über Sie geschrieben, Sie interessieren sich abgesehen von Politik für gar nichts.
Ja, ich, das schreibt ein Journalist, der mit mir noch in seinem ganzen Leben, glaube ich, etwa 20 Minuten lang geredet hat. Und ja, also da müssen Sie gar nicht zitieren, weil das finde ich ist so überraschend, dass jemand, der mich eigentlich gar nicht kennt, solche Sachen sagt.
Also für was interessieren Sie sich denn, abgesehen von Politik?
Ich interessiere mich extrem für Wirtschaft, ich interessiere mich extrem für Kultur, ich interessiere mich sehr stark für eigentlich Grundsatzfragen von der Menschheit, wie lebt man zusammen, warum lebt man zusammen, wie sind unsere Länder reich geworden und andere arm geworden. Das sind, also, mich interessiert eigentlich sehr viel. Ich finde, wie soll ich sagen, das gehört zum guten Journalismus, dass man relativ breit ist und trotzdem nicht zu breit ist, dass man nachher im Prinzip gar keine Ahnung mehr hat. Oder? Ich finde, wir Journalisten sind ja einerseits Generalisten, und das heisst auch immer ein bisschen Dilettanten, aber gleichzeitig sollte man schon ein paar Themen haben, wo man zu einem gewissen Experten wird. Also es ist immer ein bisschen Gratwanderung. Was mich wirklich nicht interessiert, das kann ich Ihnen sagen, ist eigentlich Sport. Das ist jetzt etwas, was mich nicht so interessiert. Das ist natürlich ein grosses Manko in der Stadt Basel. Aber da gibt es so viele gute Leute, die wir haben auf der Redaktion, die das sehr gut können. Das können wir ausgleichen.
Also Sie sind noch nie an einem FC Basel-Match
in dem Fall? Mal. Und ich muss natürlich das jetzt sagen in Basel. Nein, jetzt mal Spass beiseite. Das war also beeindruckend gewesen. Und zwar ist es beeindruckend, weil eben wirklich sehr viele Leute von dieser Stadt dort sind, im Stadion sind, einfache Leute, aber auch relativ bekannte Leute und so weiter. Das ist ja wirklich ein Ereignis, ein gesellschaftliches Ereignis. Das habe ich so in Zürich nie erlebt. Ich bin früher noch durchaus auch in Zürich ab und zu am Fußballmatch gegangen oder ein Meeting und so weiter. Aber das habe ich in Zürich nie so erlebt. Das ist in Basel schon sehr speziell und beeindruckend.
Jetzt kommt zuerst mal die Weihnacht, nachher kommt dann schon bald die Fasnacht. Für die müssen Sie sich dann auch interessieren. Wenn Sie schon Sujet sind von der Schnitzelbank, dann müssen Sie wahrscheinlich auch mal einen hören oder schauen, dort teilnehmen. Wie ist denn das, so als eben humorloser Zürcher, der plötzlich in die Basler Fasnacht rein muss?
Wer sagt ehrlich gesagt humorlos?
Ich nehme jetzt die Haltung von der Basler an.
Ja, aber Zürcher sind doch nicht humorlos, das ist so ein Blödsinn. Nein, ich meine, ich bin ja letztes Jahr mal bei einer Zunft eingeladen gewesen, also bei einer Zunft, muss ich sagen, bei den Zürcher. Und ich meine, das ist ja so unglaublich.
Zürcher Zunft,
das ist so lustig. Nein, das ist ja so witzig. Und ich meine, das ist vielleicht überhaupt mehr Schweizer und da gehören Basler auch noch dazu. Wir sind viel lustiger, als man denkt. Und ich freue mich extrem auf die Fasnacht, weil ich kenne es nicht, ist etwas Neues. Ich bin enorm interessiert. Ich freue mich, wenn wir Gegenstand sind von Schnitzelbänken und von der Fasnacht, weil wir alle gesagt haben in Basel, wenn wir Gegenstand sind an der Fasnacht, das ist ein gutes Zeichen, sonst ist es ganz ein schlechtes Zeichen. Die Basel-Zeitung wird sicher Gegenstand oder hoffentlich Gegenstand sein. Also von dem her schaue ich dem nur mit grösster Erwartung und Freude entgegen.
Also wer parodiert wird, wird auch wahrgenommen, respektive ernst genommen. Für Musik interessiert sie sich am Rand mindestens.
Ja, das geht. Also muss ich auch, das ist für noch etwas, was ich auch muss sagen. Eben, Musik finde ich, eben zum Beispiel zu anderen Leuten, im Gegensatz zu anderen Leuten im Journalismus, die ganz gut auskommen, komme ich nicht wahnsinnig aus.
Aber ich habe gehört, Sie schreiben Ihre Artikel und Texte immer mit Kopfhörern, begleitet von Klarinettenkonzerten.
Das stimmt auch nicht. Das ist ein völliger Blödsinn. Klarinettenkonzerte höre ich ganz wenig. Wirklich, muss ich ehrlich sagen. Zweitens tue ich eigentlich beim Schreiben nicht mit Kopfhörern, das kann ich nämlich nicht, sondern ich tue immer laut reden. Beim Schreiben. Das ist das grösste Problem. Das ist auch ein Problem, wenn ich daheim arbeite, da dreht meine Frau durch. Das hat sie nicht gern. Aber ich kann nicht anders schreiben. Und häufig höre ich dann Musik hören. Und das kann entweder klassische Musik sein, aber ist genauso häufig moderne Musik. Aber eigentlich nie ein Klarinettenkonzert.
Das haben wir einen ehemaligen Kollegen oder Arbeitskollegen.
Das stimmt nicht.
Okay, wir haben jetzt den kämpferischen, den bissige Markus Somm kennengelernt und der, der auch Treibung sucht mit seinem Publikum, mit der Region in Basel. In welchem Moment suchen Sie denn die Harmonie?
Nicht eigentlich sehr bewusst, muss ich jetzt ehrlich sagen. Harmonie finde ich meistens eher verdächtig, ehrlich gesagt. Ich bin über da, das habe ich schon immer früher in der Schule gehabt, wenn sich alle im Raum gleicher Meinung waren, dann war es mir nicht so wohl gewesen. muss ich jetzt ehrlich sagen. Harmonie. Ich finde, Harmonie ist etwas total Positives und letztlich ist klar, Gesellschaften und menschliche Gesellschaften existieren nur, weil es so ein Ausgleich ist zwischen Konflikt und Harmonie. Aber ich habe häufig das Gefühl, und gerade in unseren Gesellschaften, wo doch sehr, ja, wir haben wirklich nicht mehr so viele Probleme. Also ich finde, die Probleme nehme ich ja ernst und ich schreibe ja darüber, aber wenn wir uns vergleichen mit anderen Ländern oder anderen Menschen auf dieser Welt, dann haben wir eigentlich nicht so intensive Probleme. Aber trotzdem finde ich, eben weil wir nicht so viele Probleme haben, neigen wir schnell zum Konsens oder zu der Harmonie. Und deshalb bin ich eigentlich schon eher interessiert am Konflikt, muss ich sagen.
Okay, lassen wir harmonische Rockmusik, lassen wir den Bruce Springsteen. Warum ihn?
Bruce Springsteen finde ich extrem amerikanisch und ich habe ein unglaubliches enges Verhältnis zu Amerika. Ich bewundere Amerika, es ist mein absolutes Lieblingsland. Ich finde die amerikanische Kultur beeindruckend, die amerikanischen Intellektuellen hervorragend. Ich habe eine irrsinnige Zeit erlebt in Amerika. Ich finde Menschen irrsinnig und Bruce Springsteen steht eigentlich so für den durchschnittlichen Amerikaner, der regular guy, und seine Musik finde ich auch sehr emotional, was auch zu Amerika passt.
Der Bruce Springsteen live mit Raising in the Streets.
A 69 Chevy with 390 slicks, newly eggs and hearst on the floor. She's waiting tonight down in the parking lot outside the 70 living store. Me and my partner Sonny built her straight out of scratch, and he rides with me from town to town. We only run for the money, got no strings attached. We should have moved and then we should have danced. Well, tonight, the strip's just right. I wanna blow them off my first tee. The summer's here and the time is right. We're going racing. And now we take all the action we can meet, and we cover all northeast states. When the strip shuts down, we run them in the street, from the fire roads to the interstate. Now some guys, they just give up living and start dying little by little, piece by piece. Some guys come home from work in Washington and go racing in the street. Well, tonight, the strip's just right. I wanna pull them all out of the seats. We're calling is dark She said, baby, do you make it all right? Well, she just sits on the porch of her daddy's house. Now all her pretty dreams been torn. She just stares off alone into the night with the eyes of one who hates for just being born. Well, for all the shut-down strangers and hot-rod angels rumbling through this promised land, tonight, my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sands off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright. Out of our way, mister, you best keep, 'cause summer's here and the time is right. I'm going racing in the street.
Springsteen, hier im Fokus auf DRS3, ein Wunsch von Markus Somm, Historiker und Journalist. Er bezeichnet sich selber als radikal-liberal, gibt so auch immer wieder ein wunderbares Feindbild ab. Markus Somm, wieso gefallen Sie sich eigentlich in dieser Rolle, dieser fast quengeligen, nonkonformisten Rolle?
Ich habe die nicht gesucht und ich gefalle mir in dem Sinne auch nicht, sondern mir geht es nur im Prinzip darum, die Realität, so wie ich sie sehe, sehr präzise zu beschreiben. Und das mache ich mit einer gewissen Leidenschaft und mit einer gewissen Überzeugung, habe ich immer gemacht. Und ich weiss auch nicht, das ist einfach irgendwo mein Charakter, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt einfach mache zum Auffallen, sondern es geht mir wirklich, es geht mir um eine Sache eigentlich.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass Sie das auch ein bisschen geniessen, angefunden zu werden, so ähnlich wie das Ihr Kollege oder ehemalige Chef Roger Köppel auch in einem gewissen Sinn geniesst.
Nein, ich weiß nicht, ob Genuss das richtige Wort ist, sondern es ist eher so, dass ich nicht darunter leide. Das ist schon so. Eine Debatte habe ich gern. Ich tue gern widersprechen. Und ich kann aber auch gern, wenn mehr Leute widersprechen. Das finde ich ganz wichtig, oder? Ich habe nicht gern, wenn die Leute mir Recht geben auf den ersten Versuch.
Sie hätte jetzt auch können sagen, gut, jetzt ist der Christoph Blocher und der Tete Amanti, die sind weg und Patz gehört noch Moritz Sutter. Jetzt wollen wir mal ein bisschen das Ruhe einkehrt. Aber sie schreibt weiter bissig ihre Kommentare. Sie bringen damit auch Haufen Basler weiterhin gegen sich auf. Passiert zum Beispiel nach der letzten Abstimmung Ausländer- und Steuerinitiative, wo sie das Schweizer Volk als reif bezeichnet haben. Aber Basel hat ja anders abgestimmt. Die SP-Initiative angenommen, die SVP-Ausländerinitiative abgelehnt. Also, die Basler sind unreif. Ist das eine gezielte Provokation gegen ihre eigene Leserschaft, also eine Art Publikumsbeschimpfung?
Nein, überhaupt nicht. Und ich meine, ich habe da nicht über Basel geschrieben und ich habe nicht gesagt, Basel sagen unreif. So etwas Dummes würde ich gar nicht sagen, sondern es geht darum, und das ist auch völlig normal nach jeder Volksabstimmung, dass man einen Entscheid kommentiert. Und wenn das Volk so entschieden hat, wie man gut findet, dann sagt man meistens, das Volk hat richtig entschieden. Und ich habe da von der ganzen Schweiz geredet und ich habe gefunden, und das finde ich nach wie vor, das ist ein unglaubliches Zeichen von der Reife von dem Land, von dieser Demokratie und von dem Volk, dass man in so einer Situation, wo sehr viele Leute so recht finden, es gibt ein paar Manager, die sich wirklich zu viel Löhne selber genehmigen, dass sich in so einer Situation die Leute trotzdem fragen, ja, ist jetzt das eine gute Idee, dass man Steuerwettbewerb abschafft und dann trotzdem eben Nein stimmt, das finde ich eine unglaublich reife Leistung.
Aber Basel als grenznäher Kanton, drei Länderecken, dass da jetzt zum Beispiel eine Personenfreizügigkeit ja einen ganz anderen Stellenwert hat als zum Beispiel im Kanton Uri, das liegt ja auf der Hand. Und dass dann ein Chefredakteur von der grössten Zeitung, der sich politisch als SVP nöch bezeichnet, ein bisschen fremd in der Landschaft statt, das können Sie auch nachvollziehen.
Ich würde noch schnell etwas korrigieren. Ich habe mich noch nie in meinem ganzen Leben als SVP nöch bezeichnet, sondern das ist eine Kampfbezeichnung von anderen Leuten, die mit mir nicht gleicher Meinung sind. Ich habe es aber auch nicht nötig, mich zu distanzieren von der SVP, so wie mich auch nicht distanzieren von der FDP. Spielt keine Rolle, ich bin bürgerlich. Aber wie gesagt, also meine Basel Personenfreizügigkeit. Gerade weil Basel als Grenzland enorm betroffen ist von dieser Personenfreizügigkeit, ist das eines der grössten Themen in dieser Region. Und ich bin für Personenfreizügigkeit mit der EU, aber ich sehe auch durchaus Probleme. Probleme und über diese Probleme muss man schreiben. Das ist unsere Aufgabe als Journalisten, dass man die Sachen, die in der Realität vorfallen, wo gewissen Leuten vielleicht dann halt nicht passen, aber die Leute beschäftigen, dass man über das schreibt. Aber das hat ja mit der Steuerinitiative nichts zu tun. Und ich möchte noch einmal betonen, Ausschaffungsinitiative Basel-Stadt ist die Stadt gewesen, die am wenigsten deutlich die Ausschaffungsinitiative abgelehnt hat. Stadt Zürich, Stadt Bern, Stadt St. Gallen sogar haben deutlicher abgelehnt. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man die Fremddefinition, die gewisse eher linke Journalisten von Basel abgeben, dass man die auch ein bisschen durchbricht. Basel ist zu 50% genauso bürgerlich wie andere Gegenden von der Schweiz.
Sie sind früher auch mal ein eher linker Journalist gewesen, haben Sie vorher selber gesagt. Außerdem auch Europa-Befürworter. Sie haben bei mir ja noch Ja gestimmt.
Absolut.
Aber ja. Wann ist denn der Punkt gekommen, wo Sie politisch umgeschwenkt sind, wo Sie konvertiert sind?
Also konvertieren ist ja so ein schwieriger Begriff, wie es um Religiosität geht. Und ich, das ist ja nicht ein religiöses Erweckungserlebnis gewesen. Umgeschwenkt ist vielleicht auch ein bisschen schnell. Es war eine längere Entwicklung gewesen. Also das eine, die EU-Frage ist schon ganz entscheidend gewesen, muss ich ehrlich sagen. Weil ich bin eben, wie gesagt, mehr wäre, bin ich noch voll dafür gewesen. Mein Vater hat dort auch sehr dafür gekämpft. Ich habe dort teilweise sogar Reden geschrieben von meinem Vater für die EWR. Also das ist etwas gewesen, was ich gefunden habe, das ist ganz gut.
Muss ich noch schnell sagen, Ihr Vater ist ein ABB-Manager gewesen, also der Chef der ABB Schweiz. Ja, darum hat er überhaupt müssen reden halten.
Also ja, genau, und hat natürlich das auch gesucht. Er hat das auch mit grosser Überzeugung da und ich habe das auch verstanden, dass er das damals gesehen hat für die Region Baden. Ist das, oder sagen wir für die Maschinenindustrie, hat es so ausgesehen, als wäre die EWR absolut unabdingbar. Da ist man teilweise aus meiner Sicht auch falsch informiert worden von der Verwaltung in Bern oder von den Diplomaten. Aber das wichtigste, erste grosse Erlebnis für mich war, als ich für den Tagesanzeiger ins Bundeshaus gekommen bin als Korrespondent und wo ich gemerkt habe, wie in dem Bundeshaus die direkte Demokratie einfach irrsinnig wichtig ist. In der Schweizer Politik versteht man nichts, wenn man nicht sieht, wie direkte Demokratie wirkt. Weil in der Schweiz wird eigentlich kein Gesetz besprochen im Parlament, ohne dass die Parlamentarier im Hinterkopf immer wissen, eventuell gibt das eine Volksabstimmung. Und das ist meiner Sicht einer der Gründe, warum wir recht viele gute Gesetze machen. In der Schweiz ist nicht interessant, nur interessant, was abgestimmt wird, sondern es ist viel interessanter, alle die Gesetze, wo es eben keine Referenden gibt. Das sind alles Gesetze, wo die Leute, die die beschliessen im Parlament, ganz genau wissen, es könnte ein Referendum geben. Und ich bin absolut überzeugt, dass der Erfolg von der Schweiz hat zu tun mit dem. Und das habe ich eigentlich erst im Bundeshaus richtig gemerkt. Und das ist für mich der erste ganz grosse Zweifel auftaucht an der EU. Weil ich gemerkt habe, die direkte Demokratie von der Schweiz, die können wir nicht vereinbaren mit der EU.
Also das war der Punkt, wo Sie Ihr linkes Gedankengut haben überprüfen.
Ja, ich meine, man muss mal fragen, ist das eigentlich links für die EU sein? Ich meine, die Linken sind vor dem EWR, ganz, ganz wichtige Linke sind gegen den EWR und gegen die EU. Die EU ist nicht ein links- oder ein rechtsprojekt, sondern die EU ist vor allem ein technokratisches Projekt. Und es hat sehr viele Linke gegeben, die das auch schlecht gefunden haben. Und die SP hat sich dann aber unter der Führung von Peter Bodemann, das war damals raffiniert gewesen, aber hat sich dann entschlossen, plötzlich extrem für den EU-Beitritt zu sein. Das war auch, wie sie eine Minderheitspartei waren in dem Land. Die EU war nicht unbedingt ein Linksprojekt gewesen, aber was mir dort einfach aufgefallen ist, ist eben, die EU ist für die Schweiz ganz sicher keine gute Lösung. Und das war natürlich damals schon eine grosse Verstörung gewesen. Ich war im Tagesanzeiger gewesen. Der Tagesanzeiger war extrem europhil gewesen. Das hat dann so zu den ersten, wie soll ich sagen, Einbrüchen in meiner Überzeugung geführt.
Mit dem Roger Döweg als Chefredakteur damals, glaube ich, noch.
Nein, er ist dann nachher schon nicht mehr dort gewesen, wo ich Korrespondent gewesen bin im Bundeshaus.
Wenn ich das jetzt chronologisch auch noch richtig einordne, sind Sie nachher auf Harvard Politikwissenschaften studieren und zurückgekommen sind Sie als flammende Konservative. Ja. Hat denn das urliberale Amerika Sie dermaßen stark prägt, dass Sie definitiv...
Ja, unbedingt. Also meine, erstens muss man so sehen, Amerika ist natürlich im Vergleich zu Westeuropa einfach ein paar Grad rechter. Sowieso. Also meine, Demokraten sind für unsere Begriffe könnte teilweise sogar als bürgerliche gelten, aber sie sind natürlich durchaus auch linke, es ist ein breites Spektrum. Aber die wichtigste Erfahrung in Amerika, muss ich ehrlich sagen, ist gewesen, dass ich dort in Harvard Leute kennengelernt habe, die irrsinnig intelligent waren, brillant, witzig, unglaublich sympathisch, die irrsinnig gut schreiben können. Und die sind so etwas von konservativ gewesen. Das war eigentlich wie ein Erdbeben gewesen. Das war ein Schock gewesen, dass man plötzlich gemerkt hat, ich meine, ich habe in der Schweiz studiert und in Deutschland. Und da war es ein bisschen so gewesen, ich habe Geschichte studiert gehabt. dass man den Eindruck bekommen hat, wer intelligent ist, der muss automatisch links sein. Man ist, wenn man Geschichte studiert hat in der Schweiz oder jetzt sagen wir in Deutschland, ist man als diplomierter Sozialdemokrat entlassen worden. Und ich habe nicht gewusst, dass es so interessante Fragestellungen gibt, eher aus einer konservativen Perspektive oder liberalen Perspektive.
Das haben Sie in Amerika
erklärt. Absolut.
Das in Ihrer Biografie über Christoph Blocher geht es ja auch ganze Kapitel lang um die konservative Revolution in der USA. Da haben Sie sogar gewisse SVP-Leute mit ein bisschen, was soll ich sagen, vor den Kopf gestossen, dass sie da ständig über Amerika schreiben und nicht über Blocher.
Ja, ich meine, das ist vielleicht, wenn ich jetzt zurückschaue, das Buch ist ja aus meiner Sicht ein bisschen zu dick geworden, wobei das sollte jetzt nicht sagen, ich hoffe auf den Weihnachtsverkauf. Nein, es ist ein bisschen zu dick geworden und ich habe teilweise vielleicht auch bei den Exkurs habe ich übertrieben, aber ich finde nach wie vor, das ist mir auch ein Anliegen gewesen, das, was wir hier in der Schweiz erlebt haben in den letzten 30 Jahren, das ist nicht einzigartig. Die konservative Wende, die ich hier angesprochen habe vorher, das ist eben in Amerika schon viel früher noch passiert und Amerika ist in dem Sinne auch interessant, weil es gibt ein paar überraschende Ähnlichkeiten zwischen uns und Amerika. Aus dem Grund ist das in der Blocher-Biografie ein grosses Thema gewesen. Und natürlich war das prägt von meinen Erfahrungen in Harvard, aber auch von meinen, wie soll ich sagen, Leseerlebnissen, muss ich auch sehen. Ich habe dort auch Leute kennengelernt, die mir gesagt haben, was man könnte noch lesen.
Die Biografie über Christoph Blocher ist möglicherweise ein bisschen zu dick geworden. Es gibt noch eine zweite Biografie, die sie geschrieben haben über General Guisson, Henri Guisson. Woher kommt die Faszination für die grossen Lichtgestalten, die grossen Figuren von der Schweizer Geschichte?
Also erstens mal muss ich sagen, Guisson und Blocher, das haben ja sehr viele Leute im Prinzip das Gefühl gehabt, dass sie irgendeine Ähnlichkeit finde ich überhaupt nicht. Guisson und Blocher sind sehr unterschiedlich.
Ja, aber sind grosse, grosse Figuren. Sie könnten sich auch für irgendwelche Randfiguren interessieren,
das
Menschen,
die in Dreck wühlen. Das ist eben im Prinzip genau die Lehre von Amerika. Schauen Sie mal, wie die Amerikaner Bücher schreiben. Die Amerikaner sind sehr stark geprägt von Hollywood und Hollywood arbeiten viele Leute, die wissen, wie man Geschichten erzählt. Geschichten tut man erzählen, indem man Leute nimmt, wo man als speziell anschaut oder als Helden mit Anführungsstrichen anschaut. Wenn man schaut, die Amerikaner tun praktisch über alle ihre Präsidenten, gibt es riesige Biografien. Biografien sind ein attraktiver Stoff, das sagt ihnen alle, sagt ihnen jeder Verleger. Das ist eigentlich der Grund gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich schreibe gerne über Geschichte, aber ich würde viele Leute erreichen. Und eine Biografie ist eine gute Art, wie man die Leute kann erreichen kann. Mir geht es ja eigentlich um den Zweiten Weltkrieg. Ich finde, das ist ein ganz verrückter Stoff, weil man... Ich meine, das tönt jetzt ein bisschen sarkastisch. Ich meine, die Schweiz ist nicht richtig betroffen gewesen und trotzdem sind wir extrem betroffen gewesen. Und die Zeit ist dramatisch gewesen für die Schweizer damals. Und das wollte ich auffangen, das wollte ich beschreiben. Und wenn man das beschreiben will, fragt man sich, wie tue ich die Geschichte am besten erzählen? Ich erzähle sie am besten anhand von einer wichtigen Figur. Das heisst nicht, dass die Figur alles prägt hätte in dieser Zeit, aber es ist die Figur, die die Leute noch kennen, wo mir, das ist auch ein Phänomen, das hat mich auch interessiert, gerade jetzt auch, das ist vielleicht die Erfahrung von Christoph Blocher. Der Blocher, der hat wahnsinnig polarisiert, da gibt es Leute, die ihn hassen und es gibt die, die ihn lieben. Der Guisson war da ganz anders gewesen. Eine grösste Mehrheit von links nach rechts nach dem Krieg, 90% wahrscheinlich von der Schweizer Bevölkerung, hat den nur verehrt. Und das wollte ich erklären, ich wollte eigentlich herausfinden, was ist eigentlich das passiert, dass wir Schweizer, die normalerweise eben nicht so auf die grossen Leute stehen, dass wir den Guisson auf diese Art verehrt haben, das hat mich zuerst interessiert.
Ihr Vater war auch so eine grosse Figur gewesen, könnte man sagen. Also ist ein Patron wie aus dem Büchli, Edwin Somm, ehemaliger Chef von der ABB Schweiz, also ein Wirtschaftskapitän. Inwiefern hat denn er sie geprägt? Jetzt gerade hinsichtlich auf die grossen Figuren, auf die Verehrung.
Ja gut, wenn ich das jetzt würde sagen, ja, ich schreibe jetzt deshalb über den Guisson, weil ich eigentlich irgendein Vaterproblem habe, das wäre jetzt ein bisschen vulgärpsychologisch. Das ist auch nicht der Fall, sondern was mich immer interessiert hat, war Politik und Wirtschaft. Für das ist mein Vater auch gestanden. Mein Vater war jemand, der in beiden Bereichen sehr stark tätig war und sich engagiert hat. Was ich an meinem Vater bewundert habe und immer noch bewundere, ist, er hat eine unglaubliche Motivation gehabt für das, was er macht. Er hat das gern gemacht. Er hat das mit einer Leidenschaft gemacht. Er hat das aus meiner Sicht natürlich gut gemacht. Das habe ich gut gefunden. Und zweitens, was ich auch immer sehr geschätzt habe bei meinem Vater, er war extrem wirklich liberal gewesen, im besten Sinn vom Wort. Wir haben wirklich, also ich meine, ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, wir haben wirklich meinem Vater widersprochen. Wir sind alle sehr linke gewesen in dieser Zeit.
Das ist für den
hart gewesen. Er ist Freisinnig, ein überzeugter Freisinniger gewesen, ein Wirtschaftsliberaler, wie er im Buch steht. Jetzt habe ich ihn wahrscheinlich teilweise rechts überholt. Aber das war damals nicht so gewesen. Und mein Vater hat das aber immer akzeptiert und hat auch immer die Debatte gesucht mit uns und hat das gut gemacht. Das ist aber auch meine ganze Familie ist so gewesen, meine grösste Familie auch, von der Herkunft von meiner Mutter oder von meinem Vater ist das immer ein bisschen so gewesen. Wir haben viel politisiert. Das würde ich schon sagen. Das habe ich auch von meinem Vater, dass ich das gerne auch mache. Und dass ich da, was ich mache, mit einer gewissen Leidenschaft mache, das ist mir ganz wichtig.
Okay, viel politisiert daheim bis Sommers. Und mit ein paar kurzen Fragen über Politik und über die Schweiz, wo Ihnen ja, stark am Herzen liegt, möchte ich aufhören. Hier im Fokus 5 kurze Fragen zum Schluss, kurze Antworten von Ihnen. Wer bedroht die Schweiz?
Niemand in dem Sinn so direkt. Aber was uns bedroht, sind überall grosse Zusammenschlüsse, die nicht dazu führen, dass wir das, was wir jetzt seit 700 Jahren da gemacht haben, dass wir da einfach so einen Sonderfall spielen, dass wir das noch weiter können spielen, das ist ein grosses Problem.
Ihr Lieblingslied über die Schweiz?
Das ist eine ganz gute Frage, keine Ahnung.
Schon mal wegen der Schweiz Tränen in den Augen gehabt?
Ja, und zwar, als ich den Gison geschrieben habe, da gibt's ein irrsinniges Zitat vom Valentin, das ist der Nationalratspräsident gewesen, und der hat, geredet, wo der Gison gewählt worden ist, hat er ganz wunderschön gesagt, wie jetzt das ganze Volk auf ihn schaut, und jedes Mal, wenn ich das geschrieben habe und gelesen habe, habe ich brüllt.
Der wichtigste Politiker von der Schweiz?
Alfred Escher.
Und der gescheitste Schweizer?
Der gescheitste? Ich glaube, das kann ich nicht beantworten. Gibt so viele gescheite Leute in der Schweiz?
Das war der Fokus hier auf der RS3 mit dem Journalist und Historiker Markus Somm. Die Sendung die könnt ihr auch nachhören als Podcast auf RS3.ch. Ein letzter Musikwunsch von Ihnen kommt jetzt noch. Genesis, und zwar nicht in der weich gespielten Fassung mit dem Phil Collins, sondern das Original mit Peter Gabriel. Das ist Ihnen wichtig, das haben Sie mir nämlich im Mail auch noch geschrieben. Wieso?
Peter Gabriel war einfach ein bisschen dreckiger gewesen als der Phil Collins. Und nachher ist Genesis, ich bin ein grosser Fan gewesen mit 15 von Genesis. Das war meine Erweckung gewesen in dieser Musik. Und Peter Gabriel habe ich viel besser gefunden. Das war etwas Schrägeres gewesen. Nachher ist es sehr zugefällig geworden.
Genesis, Carpet Crawlers, weiter schönen Montagabend wünscht Dominik Tiller.
There is lambs wool under my naked feet. The wool is soft and warm, gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth on celluloid. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each thought and gesture a card in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is winking, closing on the poor. The carpet upward to the ceiling where the chamber's said to be. Like the forest fight for sunlight that takes root in every tree. They are pulled up by the magnet, leaving their free. The carpet crawlers, heed their callers. We gotta get in to get out. Men are held in prison.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.